Letzten Sonntag waren wir noch unterwegs, Martina und ich, ein bisschen Geburtstag nachfeiern, haben das kurzfristig entschieden und ich habe zum ersten Mal so gedacht, ah, heute ist Gottesdienst und ich bin nicht dabei, aber nicht, weil irgendein Pflichtgefühl da war noch im Urlaub, so, du müsstest eigentlich dorthin, weil es wird erwartet, sondern das sind Menschen, die ich unheimlich lieb habe. Und das zu spüren, die eigene Veränderung innerlich, warum komme ich sonntags hierher? Ja, es geht um Jesus, absolute Jesuszeit. Und gleichzeitig sind wir mit ihm so stark verbunden, dass wir in uns Jesus sehen und uns gegenseitig so verbunden sind mit dem Band seiner Liebe, dass es einfach ein starkes Bedürfnis ist, in der Gemeinschaft mit euch zu sein. Und deswegen bin ich total happy über heute und freue mich auf alles, was noch kommt. War schon so vieles, wo Gott geredet hat. Und ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen frisch. Ja? Genau, wir sind mittendrin. Ein Thema, das wir uns als Gemeindefamilie oder als Predigtteam rausgesucht haben, da geht es um das Herz, um das menschliche Herz. Wir haben es so genannt, die Reise zu unserem Herzen, das ist so mein Titel, wo ich so als Überschrift ein bisschen habe. Habe bei morgen entdeckt, da hinten ist auf dem Flipchart noch was, da war ich gerne da, wo das als Predigt da war. So ist das Herz eigentlich nur ein Organ, das pumpt, dass unsere Blutzirkulation aufrechterhält, oder ist das Herz nicht mehr? Und wir haben in die Bibel reingeschaut, welche Infos, vielleicht sogar wissenschaftliche Infos hat in die Bibel. Und wir haben uns viele Aspekte angeschaut. Wir haben auch gemerkt, wir haben ein paar gute Bücher, die das Ganze noch ergänzen zur Bibel dazu, dass das Herz mehr ist als nur eine Pumpe, die 60, 70, 80 Jahre schlägt. Das Herz hat neuronale, ich glaube 40.000, 60.000 neuronale Verbindungen, also wie ein kleines Gehirn. Es tauscht mehr Impulse zum Gehirn aus als umgekehrt. Und das Herz ist ein faszinierendes Organ und viel, viel mehr als nur irgendwas, das pumpt wie noch bei vielen von uns die Benzinpumpe im Auto. Kleiner Scherz am Rande. Und danke, Rebecca, habe ich schon du lachst schon morgen. Genau, bei alle anderen darf dann der Akku schmelzen. Nee, das ist nochmal was anderes. Also zurück zum Thema, die Reise zu unserem Herzen. Und es gibt einen Bibelvers, der für mich so ganz zentral ist, warum uns das Thema auch so wichtig ist. Und der steht in den Sprüchen im Kapitel 4, Vers 23. Salomo hat die geschrieben. Und wir lesen dort: Vor allem aber behüte dein Herz. Gib Acht drauf. Guck danach. Es ist gerade viel mit Achtsamkeit in der Welt. Sei achtsam auf dein eigenes Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und es ist eine Wahrheit, die die Bibel uns zuspricht. Und wenn wir alle mal reingucken in unser Herz, was wir auch alle emotional damit verstehen, Job, das ist so, oder? Das, was in unserem Herzen gespeichert ist, was da drin ist, das beeinflusst unser ganzes Leben, wie wir denken. Jesus sagt oft, er sah die Gedanken ihres Herzens, lesen wir in den Evangelien, nicht die Gedanken ihres Gehirns, sondern er erkannte das Denken ihres Herzens. Das Trachten ihren Herzens. Der Luther schreibt, denn aus unserem Herz fließt das Leben. Ja. Und deswegen ist uns und mir das Thema so wichtig. Und vor meinem Urlaub, da habe ich so eine Miniserie in der Serie begonnen. Ich weiß ja, wenn du auf so ein Thema kommst, dann fallen mir 50 Sachen dazu ein. Und manchmal habe ich Angst, mir gehen die Predigtthemen aus, aber die Angst habe ich zwischenzeitlich nicht mehr. Ist eher, ich habe nur 30 Jahre vor mir, dann predige ich hier ganz andere Leute. Oh, da gibt es noch so viel, über das man reden wollte. Und dieser Untertitel hieß die Leinwand unseres Herzens. Und ich glaube tatsächlich, diese neuronale Fähigkeit von unserem Herz ist auch dazu da, dass sich's wie Bilder auf unserem Herzen einprägt. Und Martina liest gerade ein Buch über Vorstellungskraft und das ergänzt sich so stark. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt, du musst darüber predigen. Gell? Sie hasst dieses Wort müssen, gell? Das hassen wir alle irgendwo. Aber hey, egal welche, also ich habe früher Friedhof der Kuscheltiere angeschaut. Kennt ihr den Film?
Ja.
Wer kennt den? Scheißdreck. Das in Freudestadt oben im Kino, ich weiß es heute noch. Bilder auf meinem Herzen. Also der Film ist mir nachgegangen, besonders solche, ja, egal. Es ist real, dass es, was auf unserer Herzensleinwand gespeichert ist, unser Leben beeinflusst. Egal in welche Richtung, ob positiv oder negativ. Deswegen ist es so gut, uns da damit zu beschäftigen. Und auch diese Leinwand des Herzens ist nicht einfach nur so herbeigeholt, sondern es gibt ein paar Bibelverse, die wenden das sogar in einer Sprache an, die vor 2000 Jahren noch da war. Und der Paulus schreibt im Korintherbrief über die Tafel, auf die geschrieben steht. Er schreibt dort: Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen der Menschen. Also selbst Paulus greift es auf und sagt, unser Herz ist wie eine Tafel, auf die geschrieben wird. Und am allerbesten ist, der Heilige Geist tut es und der Heilige Geist schreibt Christus wie ein Brief auf unser Herz. Das wäre der Idealzustand. Aber das wissen wir alle, wir werden geboren und manchmal wird die Leinwand von unserem Herz, die Tafel unseres Herzens schon im Mutterleib beschrieben. Manchmal ganz positiv, wenn der Papa von außen zu seinem künftigen Kind schon spricht und er wird vertraut mit der Stimme. Die Mama hat eine ganz tiefes Ja für das Kind und dann ist da Annahme, was auf so ein Kind ganz klein im Mutterleib schon geschrieben wird. Aber Mama schreiben auch Menschen auf unser Herz ganz andere Worte wie Ablehnung, nicht geliebt. Und was ihr alles vielleicht in der Kindheit erfahren habt, im Elternhaus, in der Schule. Immer wieder kommt mir die Erinnerung hoch wie im Bild, wo mir meine Lehrerin in der 3. Klasse eine geschmiert hat. Und ich leide da manchmal immer noch drunter. Das ist schwer auf meiner Herzensleinwand unwürdig. Nur weil ich einen kleinen Fehler auf meiner Zeichnung gehabt habe. Weiß nicht, wer euer Herz beschrieben hat, wer es positiv oder negativ beschrieben hat. Aber ein Ziel war auch so ein bisschen von mir, von dem Thema, dass wir eine Chance haben. Wir sind nicht ohnmächtig, denn die Bilder auf unserem Herzen ausgesetzt. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft für heute nochmal. Egal wie krass oder schlimm deine und meine Vergangenheit war, egal wie krass die Bilder waren, die auf unser Herz geschrieben sind, selbst beim Missbrauch oder andere Dinge, wir sind dem nicht ohnmächtig gegenübergestellt. Es gibt eine Chance, unser Herz neu zu bemalen. Und ich komme immer wieder auf das Bild zurück, als deines Kind mit dieser Magnettafel. Ist mir während der Predigt mal eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. So, man nimmt den Stift, das ist ein Magnet im Hintergrund, dann malen wir das Bild. Und dann sieht es nicht gut aus, dann macht man Ratsch. Dann richtet sich die Magnete neu aus und die Leinwand von der Magnettafel ist wie neu beschreibbar. So, was hier mit Ratsch geht, es dauert im Leben manchmal länger. Manchmal braucht es ärztliche Hilfe. Und trotzdem ist es möglich. Ich habe 3 Schritte für mich gefunden, wollte ich nochmal kurz aufzeigen. Ich bin noch mittendrin in der Wiederholung, weil ein paar neue da sind, manche bei den Predigten nicht da waren, mache ich ein kurzes Review, um uns alle nochmal ein bisschen abzuholen. Und die 3 Schritte, um unsere Leinwand neu zu beschreiben, die waren für mich, vielleicht gibt es da noch andere, habt ihr andere Ideen, werdet ihr der Bilder deines Herzens bewusst. Das ist mal das allererste. Also ich habe es genannt, die Zeit der Auseinandersetzung. Mal hinzusitzen und zu sagen, okay, welche Bilder trage ich denn über meine Gottesbeziehung oder über andere Dinge auf meinem Herzen? Der zweite Schritt, dieses Reinigen, dieses Ratsch, das ist manchmal ein längerer Prozess, wo ich Menschen vergeben muss, damit meine Herzensleinwand rein wird. Wo es eine Zeit des Loslassens, der Buße, der Umkehr auch mit dran ist. Das sind manchmal auch seelsorgerliche Schritte dazwischen wichtig, dass mein Herz wieder weiß wird. Und die 3. Möglichkeit ist dann, wenn es neu gemacht ist, die Leinwand unseres Herzens neu beschreiben zu lassen. Und wir haben es gerade gelesen in diesem Kolosserbrief, dass der Heilige Geist Jesus selbst auf unser Herz malt. Wow, das finde ich eine tolle prophetische Aussicht von Paulus, dass es möglich ist. Ja. Und ich möchte nochmal anschieben, all das, was wir hier vorne als Gedanken euch Sonntagmorgens predigen, rüberbringen, mit euch bewegen, das ist alles nur Stückwerk. Wenn ihr da Ergänzungen habt oder mit was nicht einverstanden seid, kommt da auf uns zu oder ergänzt es mit euren Gedanken. Wenn Paulus schon sagt, das ist Stückwerk, was ihr erkannt habt, dann mir hier vorne oft auch. Das einfach nur zwischendrin immer wieder euch gesagt, wir kämpfen manchmal auch mit dem Thema, boah, ist es vollständig, ist zu viel, zu wenig und ja, trotzdem ist es, glaube ich, was, wo uns alle bewegen könnte, weil das den Paulus selber bewegt. Und Jesus, ich bete heute Morgen, auch jetzt während dieser Zeit, dass du uns Bilder zeigst, die vielleicht da sind, die gerne reinkönnen in unser Herz, dass du uns die Kraft und die Zeit und auch Menschen an die Hand gibst, um über vielleicht den einen oder anderen Gebetsprozess unser Herz auch zu reinigen. Durch Vergeben, durch Loslassen, durch selber um Vergebung bitten, wo Dinge auf unser Herz kamen, die nicht gut sind. Und ich bete auch heute Morgen, Herr, dass du, Heiliger Geist, neue Bilder schenkst. Dass du unser Herz, Jesus, mit dem Heiligen Geist ganz neu beschreibst. Dass wir Anteil an der Herrlichkeit bekommen, indem wir auf dich schauen, Jesus. Und du selbst der Brief bist, der auf unser Herz geschrieben ist. Und dass unser Herz sich mit deinem Herzen synchronisiert, Papa. Dass dein Herz in unserem Herzen schlägt. Das ist mein größter Wunsch, Jesus. Dass durch die Verbindung zu dir dein Herz in meinem Herzen schlägt. Dass unser Herz, Jesus, durch wie so ein Blutkreislauf mit deinem Herz verbunden ist. Und dass da wie eine Dialyse stattfindet, die nie aufhört. Und dass du durch unser Herz in dieser Welt sichtbar wirst. Danke für dein Reden heute Morgen, für alles, was war, aber auch für alles, was jetzt noch kommt. Amen. Ja, und wir sind in der Auseinandersetzung mit dem Thema, mit der Leinwand, sind mir 4 Dimensionen wichtig geworden. Gibt sicherlich noch mehr und viele, viele Unterpunkte dazu. Und 3 davon haben wir schon gehabt in der einen oder anderen Predigt von mir. Und den 4. gucken wir heute an und dann schließe ich das Thema so die Leinwand unseres Herzens auch ab heute Morgen. Und die 3 Leinwände unseres Herzens, die wir angeschaut haben, das war die Leinwand unseres Herzens, die Bilder, die wir in uns tragen über Gott. Wie sehen wir denn Gott? Uiuiui, von der liebende Vater bis hin zu dem strafenden irgendwas. Gehe gar nicht weiter darauf ein. Wir hatten angeschaut, die Bilder auf unserem Herzen über uns selbst. Wie sehe ich mich denn? Haben wir Beispiele gehabt von David, Josua, ganz viele Geschichten da drin. Und das letzte Mal haben wir geschaut, welche Bilder trage ich denn im Herzen über andere Menschen? Machen wir Schatzsuche, dahinter sitzt der Siegfried, der ist 2-mal im Monat samstags in Nagold unterwegs. Sind die Menschen in der Stadt irgendwelche Missionsopfer vom Siegfried oder, was ich nicht glaube, Schätze? Oder ist da wirklich ein Schatz, mal egal wie der aussieht, egal wie er sich verhält, egal wie er sich kleidet und wie er sich benimmt und was er vielleicht gerade für eine Trinkflasche in der Hand hat, ob hochprozentig oder Wasser. Ist es ein Schatz, den Gott für mich vorbereitet hat? Wie sehe ich andere Menschen? Und heute kommt der 4. Teil und jetzt wird es spooky. Heute gucken wir uns an, die Bilder auf unserem Herzen über den Teufel, über den Satanas, weil also in der Bibel wurde das ein oder andere Mal erwähnt und ich glaube, es ist ein total wichtiger Punkt zu gucken, wer ist denn der Typ, welche Rolle spielt in meinem Leben, welche Bilder trage ich denn in meinem Herzen über diesen, ist ein Gegenspieler Gottes oder auf welcher Ebene begegne ich ihm überhaupt? Und um das geht's heute. Und ich glaube, die Spanne an Bilder auf unserem Herzen über den Teufel, die geht wahrscheinlich von pure Ignoranz im Leib Christi. Wer ist denn das überhaupt? Den gibt es ja gar nicht mehr. Gibt es den überhaupt noch? Und wenn, warum hat Gott ihn zugelassen? Und überhaupt, der hat ihn erschaffen? Bis hin zu Befreiungsdienst. Gott im Himmel, lass mal Ruhe. 4 Stunden Exorzismus. Und wenn ich das dann hier vorne predige, werde ich wahrscheinlich nächste Woche dann festgenommen, weil ich irgendwelche Dinge sage, die heute politisch nicht mehr korrekt sind. Ein Film, ich weiß, der ist nicht einfach anzuschauen, aber die Rolle vom Satan in dem Film ist genial dargestellt. Und wenn ihr die Passion Christi angeschaut habt, er kommt nicht zu häufig vor, aber wo er vorkommt, hat er eine, wie ich finde, richtig gute Aussagekraft. Wer ist und was er tut, und da gucken wir uns heute mal ein bisschen rein. Also wenn ihr mal guckt, ich habe es ja morgen nochmal gemacht, Bildung sucht Google, Teufel. Da kommen solche Boxen, die Musik machen, ja, die gibt es auch. Da unten gibt es den Teufelwerk, aber es kommen dann auch irgendwelche Fratze, irgendwelche Hörner und irgendwelches Zeugs und irgendwelche Filme. Aber ist das wirklich der Teufel? Und welches Bild habe ich von ihm? Ein Bild, wo ich eher Angst habe und denke, lass mich in Ruhe damit, rede ich nicht drüber. Also wenn ich früher, wo ich so noch in meiner normalen Kirche aufgewachsen bin und habe da Geschichte über Dämonen gelesen, also ich habe da schnell weitergelesen und habe gedacht, mit dem Zeug will ich nichts zu tun haben. Das war Jesus damals. Heute glaubt mir das alles nichts an. Ist es so? Was ist schon ein guter Weg dahinter? Und ich habe uns 5 kurze Punkte dabei. 5 Fakten aus der Bibel, nicht meine, die uns ein bisschen offenbaren, welche Bilder die Bibel über den Teufel hat. Und meistens steckt auch seine Taktik dahinter. Wenn man die kennt, dann so what? Und die erste Tatsache, die erste Bibelstelle ist die wichtigste. Also alle anderen dürft ihr danach vergessen oder dann als sinnvolle Freizeitbeschäftigung nachlesen. Und die erste Tatsache, Teufel ist ein besiegter und entmachteter Feind. Und das ist die Grundlage, auf der wir ihn heute angucken. Wir geben ihm keine Ehre, kriegt ein bisschen Zeit heute Morgen, aber in dem Sinn, dass man aufzeigt, dass er eigentlich ein Loser ist. So, und warum kommt das Ganze? Und ich empfehle es euch, den Kolosserbrief, Hammer, neue Genfer Übersetzung, Hammersprache. Kolosserbrief ist eine absolute Explosion in viele Dinge. Und einer davon ist das, was Paulus hier schreibt. Und es ist bewusst ein bisschen ein Vorspann mit dran. Deswegen Kolosser 2, 14 und 15. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, schreibt Paulus, und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat Gott für nicht mehr gültig erklärt. Ich komme gleich darauf, warum der Vers davor kommt, bevor es jetzt um den Teufel geht. Diesen Schuldschein, er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten, und um die geht es ja heute, hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Jesus Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und wenn ihr mal applaudieren wollt heute Morgen, ich mache das ja nicht mehr, weil ich das zu oft gemacht habe, dann wäre jetzt eine gute Möglichkeit, Jesus einen Applaus zu geben. Wenn wir uns das Thema angucken, dann müssen wir eins wissen, es ist ein entmachteter Feind. Er wurde öffentlich zur Schau gestellt. Und wisst ihr, er ist ohnmächtig, nicht wir. Und ich habe manchmal den Eindruck, als Christenheit benehmen wir uns manchmal ohnmächtig, nicht handlungsfähig, weil wir von irgendwas beeindruckt sind. Ich hatte früher Albträume, ich stand da als Kind und dann kam ein Flugzeug auf mich zugeflogen und habe gewusst, das wirft jetzt eine Bombe auf mich ab. Und das hat mich lang beschäftigt, warum dieser Traum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Angststarre, diese Schockstarre. Und mein Hauptthema ist es gerade, nein, ich bin nicht ohnmächtig. Ich bin, Jesus in mir ist immer handlungsfähig. Und das ist die Botschaft von heute. Er ist ohnmächtig. Jesus hat die Ohnmacht des Teufels zur Schau gestellt. Klar fragen wir uns, warum wütet er in der Welt und sehen wir so viele kaputte Dinge, ja. Aber wenn wir mein und du dein und wir unser Leben anschauen, wir singen jetzt noch, er hat keine Macht mehr an dem, was in mir ist. Er hat keine Macht mehr daran. Er kann uns beeinflussen, da komme ich gleich noch drauf. Wenn wir das wissen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Also ich möchte heute die Komplexität von dem Thema rausnehmen. Und deswegen als allererstes am Anfang, der Teufel ist ein besiegter Feind. Und wisst ihr, es gibt eine Szene in dem Film, die Passion Christi, im Schluss. Der Teufel hat gemeint, er hat Jesus besiegt. Und als er blickt, was er blickt, dass er eigentlich genau das Gegenteil erreicht hat, nämlich, dass er der besiegte Feind ist, dann, die ist eine Schauspielerin, wusste es gar nicht, dann schreit der Satan, wie man nur verzweifelt schreien kann. Weil er gewusst hat, jetzt ist seine Niederlage besiegelt. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat Jesus entwaffnet und hat ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Und dieses Bild möchte ich euch einladen, vielleicht nicht das hier, aber vielleicht doch genau das. Das ist die Situation vom Satan. Vielleicht schlägt er deshalb so wild um sich, wie ein Opfer, das untergeht, gerettet werden will und es macht so vieles kaputt im Um-sich-Schlagen. Satan ist ohnmächtig, nicht wir. Die Mächte sind ohnmächtig, nicht wir. Und wenn wir vom Reich Gottes aus kommen, dann singen wir das ja immer wieder, wir tragen den Sieg Christi in diese Welt hinein. Hey, lass uns mit dem Bild vorwärts gehen. Und lass uns von dem Punkt aus, dass er ein besiegter Feind ist, alles angucken, dem wir begegnen. Okay? Also, wie gesagt, 5 knackige, kurze Punkte, aber das haben wir der Wichtigste. Der Satan ist ein besiegter und entmachteter Feind. So, und dann hat er trotzdem ein paar Strategien, weil ihn gibt es ja. Jesus ist ihm begegnet. Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Der eine oder andere macht es unter uns heute auch noch. Da stehen wir dazu. Wir sagen nicht, den Satan gibt's nicht. Das sagen wir überhaupt nicht. Und ein Punkt, eine charakterliche Eigenschaft von ihm, die sehen wir in der Offenbarung. Das ist mein zweiter Fakt, meine zweite Tatsache über den Teufel. Auch ein Bild, das wir von ihm haben dürfen, weil es die Bibel sagt. Und das steht in der Offenbarung 12, Vers 10. Dort steht, daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, der Teufel, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Eine völlig interessante Stelle. Also ich habe mich schon bei Hiob gefragt, warum darf der Teufel eigentlich zu Gott kommen und den Hiob da angreifen? Ich habe bis jetzt keine Antwort drauf, warum Gott das zugelassen hat. Ich akzeptiere es einfach, dass es so ist und war. Warum der Teufel Tag und Nacht uns, die Brüder und Schwestern von Jesus, anklagen darf, ich weiß es nicht. Es ist halt so. Ich versuche da gar keine verkrampfte Erklärung. Aber was ich weiß, das haben wir vorher gelesen. Ich gehe nochmal zurück. Der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, den hat Gott für nicht mehr gültig erklärt. Und es ist relativ einfach. Ich stelle mir das vor, der Teufel kommt zu Gott und sagt, guck mal der Peter, oh, guck mal der Markus, ho, ho, ho. Was hat er heute wieder Scheiße gebaut, ne? Das Gesetz nicht eingehalten. Und der Thomas war schon immer ein Zweifler. Also, das ist schon unser Glaubensheld hier, deswegen sage ich das so frech. Also genau, was ich hier sage, ist mehr Fake. Bitte, bitte, ich sage das zu Menschen, denen ich vertraue und die mir vertrauen. Und dann sagt Gott, ich kenne den Schuldschein gar nicht, den du hier gerade bringst. Von was redest du, Teufel? Ich sehe den Markus durch Jesus durch. Und das ist die gute Botschafterin. Der Satan ist der Verkläger der Brüder und der Schwestern. Das ist er. Und das darf er irgendwie auch tun. Aber was er da tut, ist völlig Banane. Das ist unwirksam. Deswegen müssen wir das wissen, was uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Eine vollkommene Gerechtigkeit, die nicht darauf beruht, dass wir das Gesetz einhalten. Und der Schuldschein, der gegen uns ausgestellt wurde, den hat Gott, nicht ich, den hat Gott für ungültig erklärt. Und deswegen, jo, er ist ein Ankläger. Darf er tun. Aber seine Anklage ist unwirksam. Seine Anklage ist unwirksam. Vor Gericht sagt man Einspruch abgelehnt. Kennt ihr das, oder? Wir gucken ganz so Gerichtssendungen mal an. Einspruch abgelehnt, Teufel. Jesus hat bezahlt. Einspruch abgelehnt. Wenn wir mit Selbstverdammnis zu kämpfen haben, und ich bin da einer unter uns alle, manchmal verdammen wir uns mehr selber, als der Teufel es tut. Der braucht gar nichts machen, der braucht uns gar nicht verklagen. Wir Christen sind manchmal leider Meister darin, uns selber zu verdammen. Hör mal auf damit. Hör mal auf damit. Der Schuldschein, den du gegen dich selber oft in der Hand hast und ich, Gott hat ihn für unschuldig erklärt, für unwirksam erklärt. Also für mich ist echt eine wichtige Botschaft für mich selber, dass ich meine eigene Anklage fallen lasse. Bei Gott fängt mit der Anklage nichts mehr an. Er sagt, Peter, hör doch auf damit. Ich klag dich doch auch nicht mehr an. Ich finde zwar auch nicht gut, was du immer wieder machst, aber ich klag dich nicht mehr an. Ich verdamme dich nicht mehr. Wenn wir in Jesus Christus sind, dann sind wir eine neue Kreatur. Und wer in Christus ist, für den gibt es keine Verdammnis. Aber trotzdem ein wichtiges Bild. Teuflischen Ankläger, aber nehmt diesen Schuldbrief mit, der zerrissen ist. Also ihr braucht ein positives Bild heute Morgen, das wünsche ich mir. Der Teufel ist besiegt. Das ist ein gutes Bild. Das zweite, der Schuldbrief, die Anklage, die gegen uns gestellt wurde, sie ist unwirksam. Stempel drauf, malt euch irgendein Bild aufs Herz, Anklage abgelehnt. Was auch immer euch anspricht, zu dem Punkt, möchte, dass wir neu auf unser Herz malen. So, die dritte Tatsache, da haben wir ein bisschen zu kämpfen gehabt. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, schreibt der Petrus. Deshalb seid besonnen und wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Okay, ist das vielleicht ein Bild, das ich, weil ich die Stelle so oft gelesen habe, auf meinem Herzen habe vom Teufel, dass ich denke, okay, das ist ein brüllender Löwe und wie der mich verschlingt, naja, das ermutigt mich heute Morgen nicht so sonderlich. Und deshalb ist so wichtig, dieses eine kleine Wort, das ich groß geschrieben habe, auch groß auf unser Herz zu schreiben. Der Teufel, euer Feind, streift umher wie, nicht als, sondern wie ein brüllender Löwe. Es gibt nur einen brüllenden Löwen in der Bibel, das ist der Löwe von Juda. Das ist unser Jesus. Und dem sein Brüllen, das ist mächtig. Gibt's auch ein paar gute Lieder drüber. Aber der Teufel, er kann nur imitieren und pervertieren, das ist das, was er tut. Und unsere Gedanken infiltrieren. Das ist eigentlich seine ganze Taktik. Und wenn wir die kennen, dann wissen wir, er ist ein besiegter Feind. Ich glaube seine Lüge nicht mehr. Er tut nur so, als ob. Also verpiss dich, Alter. Das ist die einzige Antwort heute Morgen. Verpiss dich. Es gibt nichts mehr in meinem Leben. Und wenn man noch Lüge in uns tragt, komme ich gleich drauf, dann dürfen wir sie durch die Wahrheit ersetzen. Aber das ist noch ein wichtiger Punkt. Er tut so, als wäre er ein brüllender Löwe. Und Löwen brüllen, wenn sie ihr Revier markieren. Also Hunde pieseln an die Ecken. Löwen machen das nicht, das ist ein bisschen würdevoller. Die brüllen. Und immer wenn jemand brüllt, dann sagt, boah, das ist mein Revier. Aber er hat gar kein Revier. Außer dort, wo wir seine Lügen ihm glauben. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Der Teufel ist im Endeffekt nur ein Schauspieler. Und durch seine Schauspielerei versucht uns zu beeinflussen. Das ist das, was er kann und was er versucht. Und ich habe mich wirklich gefragt, kann er mich denn auch verschlingen? Also welches Bild tragt denn ich mir, in mir? Und ich glaube, dass Jesus sagt es ja, euch geschehe nach eurem Glauben. Und das mache ich eine steile Aussage, ich darf mich gerne dafür kritisieren oder ins Gespräch kommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, was wir über den Teufel glauben, ihm mehr Macht gibt, als das, was er tatsächlich tut. Wenn ich glaube, er ist ein Feind, der mir Böses tun kann, wenn das mein Herz prägt, dann werde ich das erleben. Ich glaube, dass er ein besiegter Feind ist. Ich glaube, dass er ein Schauspieler ist. Aber ich glaube nicht, dass er ein Löwe ist, der mich verschlingen kann. Weil er nur tut, als wäre er einer. Und wenn ich ihm durch meinen Glauben Macht gebe, dann ist es der entscheidende Faktor darüber, wie viel Macht er in mir wirklich hat. Deshalb lasst uns nicht an einen Teufel glauben, der irgendwie willkürlich uns in unserem Leben angreifen kann. Ich höre das viel zu oft, das war wieder ein Angriff. Ne? Ist das Wetter schlecht, dann war es ein Angriff. Ist das Wetter gut, war es Gott. Schaue ich der Fuß irgendwo ran, dann kommt irgendein Post im Intranet, der Teufel versucht mich gerade. Wir haben wieder einen geistlichen Angriff erlebt. Ich möchte nicht kleinreden, aber ich möchte es rausnehmen, dass wenn immer irgendwas schiefläuft, dass es ein Angriff vom Teufel war. Ich möchte ihm die Macht nämlich geben. Er ist kein brüllender Löwe. Er tut nur so, als wäre er einer. Er ist ein Täuscher. Und deshalb warnt uns der Petrus. Er sagt, lasst euch nicht täuschen von diesem Teufel. Lasst euch nicht täuschen vor ihm. Und das bringt mich zum vierten Punkt, zur vierten Tatsache. Und die beschreibt Jesus selber. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und da war Jesus ziemlich heftig, wo er mit den Pharisäern im Gespräch war. War ziemlich heftig mit den Menschen, die gesagt haben, ihr müsst tun, damit Gott mit euch zufrieden ist. Ihr müsst tun, dass das Gesetz erfüllt ist und ihr eure Gerechtigkeit bekommt. Die noch mehr und noch mehr und noch mehr gefordert haben. Zu denen sagt Jesus, ihr stammt vom Teufel. Mama mia, also boah, ich würde mir das nicht getrauen, zu jemandem zu sagen, du stammst vom Teufel. Aber Jesus ist hier so klar. Und er sagt, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist ein Vater der Lüge. Und das ist das, was der Teufel tut. Und wo auch wichtig ist zu verstehen, wir ignorieren ihn nicht. Seine Anklage ist unwirksam, außer ich fühle mich immer noch unter dieser Verdammnis, weil ich Gnade nicht richtig verstanden habe. Seine Täuschungen sind wirksam, wo ich auf seine Täuschungen reinfalle und ihm mehr glaube als dieser Wahrheit Gottes. Und er versucht uns durch Lügen, kommen wir gleich drauf, was es so ist, von der Wahrheit abzuhalten. Das ist das, was er tun möchte, wo ich spüre, das macht er heute auch noch unter uns, bei mir selber. Er ist der Vater der Lüge. Und die Frage ist ja, welche Bereiche belügt er uns denn eigentlich? Wie kann das denn passieren? Und jetzt sind wir bei den Gedanken unseres Herzens, bei der Leinwand unseres Herzens. Ich weiß nicht, wer euer Glaubensleben alles geprägt hat, wer euch über Gott Dinge erzählt hat. Da ist schon viel ins Leben reingekommen, das nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Und wenn ich die Pharisäer angucke, für die Jesus so eine harte Wortwahl hat, dann glaube ich, dass es ein Punkt ist auch von unserer Gerechtigkeit. Dass uns der Teufel immer wieder die Lüge unterjubeln will, du musst noch was tun für Gott, damit er mit dir zufrieden ist. Du musst deine Liebe, die Gott dir schenkt, doch noch irgendwie beweisen durch das, wie du ihm dienst. Das sind religiöse Lügen, von denen ich glaube, dass er der Teufel uns als Christen gefangen halten will. Und was wir so als Vermischung vom alten, neuen Bund immer wieder ansprechen, ich glaube, das ist die größte Täuschungsaktion vom Teufel war die letzten 2000 Jahre, uns gefangen zu halten in einem Christsein, das nicht wirklich frei ist. Und mir so auf dem Herzen, dass wir dem Dreck nicht mehr glauben, sondern dass wir in diese Freiheit der Kinder Gottes reinkommen, von der Jesus sagt, wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Und ich glaube, dass uns auch belügen will, was unsere Gottesbeziehung anbelangt, was unsere Identität anbelangt. Also all die Themen, die ich hier schon bewegt hatte. Ich glaube, dass uns der Teufel hier immer wieder belügen will, durch Aussagen, durch Einflüsse von der Gesellschaft, durch eigene Prägungen. Und die größte Lüge, die er in unser Herz sehen kann, das ist die Lüge des Mangels. Du hast nie genug. Und David sagt, ich bin der gute Hirte. Wer an mich glaubt, der wird keinen Mangel leiden. Aber wir müssen täglich damit auseinandergesetzt. Du brauchst das noch, um glücklich zu sein, oder? Du brauchst das noch, um glücklich zu sein. Du brauchst den Sportreifen, um richtig gut im Kurve zu kommen. Du brauchst das Paar Schuhe, um da vorne zu glänzen. Du brauchst die Schulnote, um daheim richtig gut endlich mal ein Lob zu kriegen. Ich glaube, Mangel ist eine der größten Lügen, mit denen der Teufel diese Gesellschaft infiltriert und wo man unser Herz echt schützen müsste. Wenn Salomo sagt, bewahre dein Herz, dann bewahre dein Herz vor irgendeinem Mangeldenken, dass es noch irgendwas außerhalb von Jesus braucht, damit du glücklich bist. Und das bringt mich zum letzten Punkt, die fünfte Tatsache, der Teufel ist ein Verführer. Und das ist tatsächlich so. Wir ignorieren ihn nicht, sondern wir entlarven heute Morgen, wie er taktiert. Anklage, Schauspieler, Lügen. Und er lügt, indem er uns verführt für Dinge, die nicht gut sind. Paulus greift das Thema auf. Er sagt im Korinther über das, was damals im Paradies geschehen ist, Folgendes. Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt. Und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Worin geschah diese Verführung? Es waren die Gedanken, das schreibt der Paulus hier. Und genauso könnten auch eure Gedanken, die Gedanken eures Herzens, unter diesen verhängnisvollen Einfluss geraten. Ist Gott wirklich gut? Enthält er mir irgendwas vor? Ihr spürt, die Themen hängen alle miteinander zusammen. Das sind keine fünf losgelöste Punkte heute Morgen, sondern das ist verwoben miteinander. Das entspricht seinem Wesen. Die Reinheit und die Aufrichtigkeit in unserer Beziehung zu Jesus, ich glaube, das ist so ein kostbares Gut. Und lasst uns Acht haben, dass jetzt irgendein Gedanke von Zweifel, irgendein Gedanke von, ist Gott wirklich gut? Habe ich wirklich alles, was ich brauche? Kann ich Gott wirklich mich ganz anvertrauen? Geschieht da nichts Ungutes mit mir drin? Lass uns Acht haben, dass uns nicht das Gleiche passiert wie Eva damals. Der Adam hat sich bewusst angeschlossen. Die Eva wurde verführt. Das ist jetzt nicht die Frau ist schuld. Ganz im Gegenteil. Der Adam hätte viel besser aufpassen müssen. War ein kurzer Abriss. Weiß nicht, was für Gedanken und Bilder ihr auf eurem Herzen habt, wenn es um das Thema des Teufels, dieser Gewalten aus der Hölle geht. Ob da hornige Bilder in euch drin sind oder, hey, ist ein besiegter Feind, Peter, erzählst mir nichts Neues heute Morgen. Dass ein Lügner ist, so what, da falle ich schon lange nicht mehr drauf ein. Ich weiß es nicht, ist immer die spannende Geschichte, wenn du dich vorbereitest, dass eine ganze Menge Menschen da ist, die ganz unterschiedlich geprägt sind. Aber weil alles zusammengehört, ist eigentlich der Teufel einfach zu durchschauen. Er ist besiegt und weil er das weiß, geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er versucht durch Zweifel, durch Lügen, durch Täuschung wie ein Schauspieler unsere reine und aufrichtige Beziehung zu Gott selbst irgendwie negativ zu beeinflussen. Und das ist alles, was er kann. Und wenn wir das wissen, dann können wir uns ganz einfach davor schützen. Meine Lösung ist heute Morgen, glaub ihm einfach nicht. Glaub nicht jeden Scheiß, den er da erzählt. Glaub ihm einfach nicht. Sondern die Stimme des Vaters im Himmel, der Vater des Lichts, gebt dieser Stimme immer Vorfahrt. und lasst euch von dieser Wahrheit euer Herz beschreiben. Und deshalb singen wir nochmal dieses Lied von vorher. Der Feind hat keine Macht mehr an dem, was in uns ist. Das Alte ist vergangen. In uns wohnt die neue Schöpfung. Gott, der Vater selber, sieht uns in Christus verborgen. Und wenn das Gott tut, dann hat der Teufel schon zweimal keinen Durchblick mehr, wer wir sind. Und ich danke dir, Jesus, so sehr, dass es eine Tatsache ist, in deinem Wort steht, dass du selbst, Sohn Gottes, Jeshua, der Löwe von Juda, dass du die gottfeindlichen Mächte und Gewalten öffentlich zur Schau gestellt hast, dass du ihre Ohnmacht offensichtlich gemacht hast und dass du diesen Feind ein für alle Mal besiegt hast. Und ich bete von ganzem Herzen, Heiliger Geist, dass du unser Herz neu bemalst mit den Bildern, die du uns schenkst. Und ich bete aber auch, dass du uns wirklich bewahrst in unserem Herzen, aus dem das Leben kommt, dass wir keiner Lüge des Teufels glauben, dass wir keiner Anklage des Teufels glauben, dass wir keiner Täuschung irgendwie reinfallen und irgendwas in uns tragen, das nicht der Wahrheit entspricht. Und deshalb bete ich heute Morgen, Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit, dass du uns in alle Wahrheit führst. Und da, wo wir wirklich in uns drin unser Denken korrumpiert worden ist, wo der Teufel uns Gedanken eingesät hat, die uns bis heute prägen, dass du, Heiliger Geist, kommst und uns mit deiner Wahrheit freimachst. Ich danke dir dafür, dass wir nicht ohnmächtig sind, sondern dass du, Jesus, in uns vollmächtig bist. Danke, dass wir nicht einer Macht gegenüberstehen, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen, sondern ich danke dir für die Klarheit in deinem Wort, die uns Fakten gibt, um zu wissen, wie wir als deine Nachfolger in der Beziehung mit dir nicht drauf reinfallen, auf diese blöde Spielchen des Teufels. Ich danke dir, Jesus, dass in dir die Fülle ist. Ich danke dir, Vater, dass in dir die Wahrheit ist. Und ich danke dir dafür, dass du uns erhoben hast in das Reich deines Sohnes. Und dass, wenn wir diesem Teufel begegnen, egal in welcher Art, wir nie auf der gleichen Ebene ihm gegenüberstehen, sondern dass wir versetzt sind in das Reich deines Lichts, Jesus, und von dem Platz neben dir aus auf das schauen, was uns begegnet, an Mächten und Gewalten. Und dafür ehre ich dich von ganzem Herzen. Amen.